Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Das Ringen um die 33. Novelle der Straßenverkehrsordnung hat es wieder mal gezeigt. Der Kampf auf unseren Straßen wird erbittert und mit aller Härte geführt. Die ÖVP und die Grünen haben den Entwurf noch freundschaftlich gemeinsam präsentiert, als das Paket für mehr Rechte und mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger auf unseren Straßen. Jetzt, 1,5 Monate und über 110 zum Teil sehr kritische Anmerkungen später, ist vieles wieder ein bisschen anders. Es wird weniger umgesetzt als geplant. Was das jetzt für den Fahrradverkehr bedeutet, das habe ich mit Michael Schwending ausgelotet. Er ist Experte für Mobilitätssicherung und Ökonomie des Vereins VCÖ, Mobilität mit Zukunft. Wem gehört der Platz auf unseren Straßen? Derzeit ist das Bild klar: dem Auto, das die meiste Zeit nur herumsteht, und dem Autofahrer. Das weiß ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht auch.
Wenn viel mehr Radfahrer unterwegs ist, muss auch die Infrastruktur Schritt halten. Und in dem Prozess bewegen wir uns derzeit. Und da kommt es natürlich zwangsläufig zu Konflikten, weil natürlich die einen etwas hergeben müssen, was die anderen für sich beanspruchen. Und daher ist da natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial gegeben.
Noch ein bisschen drastischer hat das Verhältnis zwischen Radfahrer und Autofahrer der Sprecher der Radlobby, Roland Romano, formuliert.
Also ich glaube, dieses Konfliktbeladene ist ein Abbild dessen, wie die Straßen der Vergangenheit gestaltet wurden, wo es eine ungerechte Verteilung des Platzes gab. Und allgemein ist, glaube ich, das Stresslevel auf Österreichs Straßen relativ hoch. Das führt dann zu gewissen Diskussionen. Allgemein muss man sagen, die Verkehrsregeln stammen aus dem letzten Jahrtausend, teilweise aus einer Zeit, wo es noch keine Gleichstellung von Mann und Frau gab, noch keine 40-Stunden-Woche. Und es ist wichtig, glaube ich, dass diese Regeln ins 21. Jahrhundert gebracht werden. Dann erwarten wir auch eine bessere Akzeptanz von allen Verkehrsteilnehmerinnen.
Als bekannt geworden ist, was das Klimaministerium alles in Abstimmung mit der ÖVP mit der Novelle in der Straßenverkehrsordnung auf neue Beine stellen will, hat sich sofort der Widerstand der Autolobby aufgebaut. Fahren gegen die Einbahn als Regel? Geht nicht. Und wirklich ist das aus der Novelle rausgeflogen. Ebenso ist zum Teil das Verbot verschwunden, dass Autos einfach auf Fußgängerwege hineinragen dürfen. Der Grund? In vielen Straßen würden die Schrägparkplätze wegfallen. Weniger Platz für Autos, mehr für Radfahrer und Fußgänger? Fehlanzeige, das ist in Österreich noch nicht konsequent umsetzbar. Die Dänen etwa sind da nicht nur im Fußball besser als wir. Auch beim Radverkehr blicken wir leidgeprüften Alltagsradler neidisch auf das, was in der dortigen Hauptstadt Kopenhagen möglich ist. Das weiß auch mein heutiger Gesprächspartner Michael Schwendinger, der sich die Neuerungen der Straßenverkehrsordnung, was ist gut, was fehlt noch, mit mir genau angeschaut hat. Grüß Gott, Herr Schwendinger, danke, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Schwendinger, aktuell sorgt die Straßenverkehrsnovelle, die am Mittwoch von der Regierung beschlossen wurde, für Diskussionen. Ein wesentlicher Punkt ist noch herausgenommen worden, nämlich, dass Einbahnen nicht nur, wie vorgesehen, bei entsprechender Eignung automatisch für Radfahrer gegen die Fahrtrichtung befahrbar sein sollen und auch als solche ausgeschildert werden. Ein Rückschlag für das Radfahren?
Also ganz prinzipiell muss man sagen, dass die aktuelle Straßenverkehrsordnungsnovelle ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich glaube, da sind sehr viele gute Punkte dabei. Diesen angesprochenen Punkt mit den Einbahnen finden wir aus Sicht des VZÖ schade, dass das nicht umgesetzt wurde, weil andere Staaten zeigen, dass diese Regelung in der Praxis gut funktioniert und durchaus positive Effekte hat. Deswegen verstehen wir nicht, warum das in Österreich nicht auch funktionieren sollte.
Woran glauben Sie, ist das jetzt auch gescheitert?
Im Endeffekt ist das natürlich eine politische Aushandlung. Das konkrete Argument war ein Kostenargument, dass viel verändert werden müsste, dass Schilder neu aufgehängt werden müssten, dass auch Ampelschaltungen verändert werden müssten etc. Das kann man nachvollziehen. Ganz prinzipiell würde ich aber trotzdem sagen, dass ein Kostenargument und verursachter Aufwand nicht dazu führen sollte, dass Verbesserungen für den Radverkehr und für das Gehen nicht in Frage kommen. Das ist dann sozusagen eine Kosten-Nutzen-Frage und aus unserer Sicht wäre das eben eine sehr gute Maßnahme, um den Radverkehr zu attraktivieren.
Ein anderer Punkt der Straßenverkehrsordnungsnovelle ist das Rechtsabbiegen bei Rot. Auch dagegen hat es ja ganz starke Vorbehalte gegeben. Warum ist das Rechtsabbiegen bei Rot so wichtig für den Radverkehr und wie sicher ist das Rechtsabbiegen bei Rot?
Auch das Rechtsabbiegen bei Rot für den Radverkehr ist ähnlich wie die Öffnung von Einbahnen eine recht einfache Möglichkeit, um den Radverkehr zu attraktivieren. Radfahrende kommen dadurch schneller voran und es erhöht auch die Verkehrssicherheit, unter anderem deswegen, weil Radfahrende dann nicht mehr gezwungen sind, zum Beispiel im toten Winkel von LKWs zu warten, die rechts abbiegen. Und auch hier gilt, dass die Regelung in anderen Ländern bereits erfolgreich umgesetzt wurde und sich dort gezeigt hat, dass sich eben die Flüssigkeit des Radverkehrs dadurch verbessert und dass sich auch die Verkehrssicherheit erhöht hat. Deswegen finden wir es sehr begrüßenswert, dass das nun endlich auch in Österreich umgesetzt wird.
Und eine immer wieder ins Treffen geführte Gefahr für Fußgänger oder Gefährdung von Fußgängern durch Radfahrer, durch diese Möglichkeit schließen Sie aus?
Ich glaube, da muss man einfach die Realität sich anschauen und die Erfahrungen aus den anderen Ländern zeigen, dass diese Befürchtung, das ist eine berechtigte Befürchtung, das möchte ich überhaupt nicht widersprechen, aber dass einfach die Praxiserfahrung zeigt, dass sich diese Befürchtung nicht bewahrheitet, sondern dass in Wirklichkeit die Verkehrssicherheit sich insgesamt dadurch verbessert.
Ähnlich ist auch der Mindestabstand beim Überholen in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben. Wie schaut diese Regel jetzt konkret aus und ist das aus Ihrer Sicht ein Meilenstein in Sachen Sicherheit für Radfahrer oder einfach nur eine Blockade für Autofahrer, wie das auch gerne dargestellt wird?
Ich glaube, dass auch der Mindestabstand, der vom VZÖ und auch von anderen Organisationen schon lange gefordert wurde, eine sehr wichtige Maßnahme ist, um die Verkehrssicherheit für Radfahrende zu verbessern. Auch hier gilt, Österreich ist kein Vorreiter, das haben andere Staaten längst umgesetzt, zum Beispiel zuletzt in Deutschland. Im Jahr 2020 wurde das umgesetzt und auch hier wiederum zeigt die Praxis, dass diese Regelung funktioniert. Ich glaube, hier ist einfach wichtig zu sehen, dass bisher im Zweifelsfall gegen den Radfahrer entschieden wurde, sozusagen. Weil wenn es irgendwo eng ist und wenn nicht genügend Abstand ist, dann war halt der Abstand geringer und das ist sehr unangenehm für Radfahrende und erhöht auch die Unfallgefahr und ist auch ein wichtiges Gegenargument für viele Leute, überhaupt aufs Rad zu steigen, weil es natürlich sehr unangenehm ist, wenn Autos und Lastwagen mit Tempo 50 oder mehr weniger zum Beispiel als einen Meter an einem vorbeirauschen. Das ist jetzt gesetzlich glasklar geregelt. Das finden wir gut und ich glaube, dass das auch viele Leute unterstützen wird, in Zukunft aufs Rad zu steigen.
Können Sie uns die Regel nur ganz kurz erklären, wie es jetzt neu festgeschrieben ist?
Innerorts gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern beim Überholen von Kraftfahrzeugen von Radfahrern. Außerorts, also außerhalb von Ortsgebieten, gilt ein Mindestabstand von 2 Metern und das gilt bei einem Mindesttempo von 50 km/h. Bei geringerer Geschwindigkeit kann der Abstand auch entsprechend reduziert sein.
Das ist vor allem in 30er-Zonen dann der Fall. Ist das problematisch, dass dort kein Mindestabstand mehr vorgesehen ist?
Laut den Richtlinien sind Tempo-30-Zonen, können auch je nach Verkehrsstärke im Mischverkehr geführt werden. Das ist aus der Praxiserfahrung durchaus machbar. Das ist aber auch ein starkes Argument dafür, dass Tempo-30-Zonen verstärkt umgesetzt werden und das ist etwas, was aus unserer Perspektive bei der aktuellen Novelle leider fehlt. Und zwar, dass Tempo 30 zur Standardgeschwindigkeit in Ortsgebieten wird.
Also auf das, was noch fehlt, da komme ich, möchte ich später zu reden kommen noch. Zu diesem Themenblock noch ganz kurz die Frage, der Mindestabstand beim Überholen wird keine Blockade für den Autoverkehr auf Österreichs Straßen nach sich ziehen?
Nein, das glaube ich nicht. In der Praxis wird es wahrscheinlich so sein, dass Radfahrende, wenn sie merken, dass ein Auto dicht hinter ihnen fährt, sowieso früher oder später versuchen auszuweichen, weil es trotzdem unangenehm ist. Ich glaube nicht, dass es eine Blockade geben wird. Aber ich glaube eben, dass die umgekehrte Situation für Radfahrende ein Sicherheitsrisiko darstellt und auch, wie gesagt, sehr unangenehm ist, weil de facto heißt das ja, wenn zu wenig Platz zum Überholen ist, fahren Autos trotzdem vorbei. Und jetzt ist es eben klar geregelt, nein, man muss warten, bis es eine Lücke gibt, bis es der Platz sozusagen zulässt, um ein sicheres Überholen zu gewährleisten.
Der nächste Punkt ist, das Nebeneinanderfahren am Fahrrad wird vor allem einmal für Eltern mit ihren Kindern ermöglicht und in 30er-Zonen auch generell. Hilft das oder macht das den Radfahrverkehr attraktiver?
Ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und zwar beide Punkte, dass Eltern neben ihren Kindern herfahren dürfen, halte ich für sehr wichtig, weil es ist ja oft für Eltern ein Argument, die Kinder nicht alleine in den Straßenverkehr zu schicken, weil man sagt, das ist viel zu gefährlich, da kann was passieren. Und da, durch diese neue Regelung haben jetzt Eltern eine bessere Möglichkeit, ihre Kinder zu unterstützen bei den ersten Kilometern, bei den ersten Jahren im Straßenverkehr auf dem Fahrrad. Das halte ich für sehr wichtig, um auch einfach das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu erlernen und dass Eltern auch die Sicherheit haben, dass da nichts passiert und ihre Kinder sicher unterwegs sind. Und der andere Punkt, das Nebeneinanderfahren in Tempo-30-Zonen von Radfahrern generell, halte ich deswegen für gut, weil dadurch das Radfahren einfach attraktiver wird. Man kann miteinander reden, man kann Dinge besprechen und es ist ja umgekehrt, wird niemand dadurch geschädigt, weil das ist ja nur dann erlaubt, wenn man sozusagen keine anderen Verkehrsteilnehmerinnen behindert.
Eine weitere Regelung hat für Diskussionen gesorgt, nämlich das ursprünglich geplante Verbot, dass Autos auf Gehsteige, Rad- und Fußwege hineinragen. Das hätte dazu geführt, dass viele Schrägparkplätze umgewidmet werden hätten müssen auf Längsparkplätze, was ja automatisch zu mehr Platz auf den betroffenen Straßen führen würde, auf Kosten von Parkplätzen eben in dem Fall. Jetzt dürfen Autos doch bis zu einem halben Meter auf den Gehsteig hineinragen, nicht jedoch in Rad- und Fußwege. Ist das ein brauchbarer Kompromiss aus Ihrer Sicht oder ist da die Regierung zugunsten der Autolobby, sagen wir mal, umgefallen?
Ja, ich glaube, da kommt es auf die Perspektive drauf an. Aus unserer Sicht ist es eben wichtig, dass Gehende und Radfahrende auf den für sie vorgesehenen Verkehrsflächen sozusagen keine Hindernisse vorfinden. Und da war das immer wieder ein Problem, dass Fahrzeugteile, Lieferwagen etc. sehr weit in die dafür vorgesehenen Verkehrsflächen hereinragen und dann steht man plötzlich vor einem Hindernis, das da eigentlich nicht sein soll. Wenn man sich das Ganze umgekehrt vorstellt und überlegt, was würde passieren, wenn ein Fahrrad auf die Fahrbahn, auf die Autofahrbahn hineinragt oder wenn dort zum Beispiel, ich weiß es nicht, E-Scooter abgestellt werden, das ist denkunmöglich, das geht überhaupt nicht. So ist es umgekehrt so, dass Gehende und Fahrradfahrende hier eigentlich immer die Nachsicht hatten. Die Absicht dieser Regelung war, jetzt genau das umzudrehen, sodass Gehsteige und Geh- und Radwege tatsächlich auch nur für den vorgesehenen Zweck sozusagen zur Verfügung stehen. Ich denke, dass dieser Kompromiss, der jetzt gefunden wurde, gangbar ist. Er ist auf jeden Fall besser, als wenn es keine Regelung dazu gäbe, auch wenn es natürlich trotzdem nicht unbedingt nachvollziehbar ist, warum Autoteile, sozusagen Teile von Autos jetzt weiterhin sehr weit auf Geh- und Radwege hineinragen können.
Zusammenfassend vielleicht zur Novelle, was ist gut, was nicht? Oder ist sie gut, ist sie nicht gut? Und vor allem schon angesprochen, was fehlt noch konkret?
Ich halte die Novelle für gut, für einen Schritt in die richtige Richtung, um das Gehen und Radfahren zu attraktivieren. Und man muss auch dazu sagen, es ist sozusagen ein Teil einer Korrektur von einer bisher sehr autofokussierten Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung stammt aus den 1960er Jahren, wo das Leitbild der autogerechten Stadt sozusagen gegolten hat. Und auch heute hat das Auto noch zahlreiche Privilegien, die es genießt. Und die Novelle ist eben ein Schritt in mehr Gerechtigkeit, Verkehrsgerechtigkeit, Flächengerechtigkeit, dass einfach alle Verkehrsteilnehmerinnen auch gefahrlos am Verkehr teilnehmen können. Insofern halte ich das für einen guten und wichtigen Schritt. Die Teile, die vorgeschlagen wurden, aber jetzt nicht reingekommen sind, wie das angesprochene Öffnen der Einbahnen, aber auch wie das Vorziehen, also das Ausweiten des Halt- und Parkverbots vor Kreuzungen, die es jetzt nicht geschafft haben, die halte ich nach wie vor für wichtig und hoffe, dass die bei der nächsten Novelle wieder aufs Tapet kommen. Und was bei dieser Novelle gefehlt hat, war das Thema Tempo generell, sowohl auf Autobahnen und Schnellstraßen, Landesstraßen, Freilandstraßen, aber natürlich auch im Ortsgebiet. Unsere Forderung ist Tempo 30 als Standardgeschwindigkeit im Ortsgebiet, ausgenommen von Hauptverkehrsadern. Warum? Weil das sozusagen eine Beweislastumkehr ist. Man sagt, Tempo 30 ist für alle Verkehrsteilnehmerinnen eine gute Geschwindigkeit, das erhöht die Verkehrssicherheit, das erhöht die Lebensqualität vor Ort, da können sich alle sozusagen gut und frei im öffentlichen Raum bewegen. Dort, wo eine höhere Geschwindigkeit möglich, erlaubt, sinnvoll ist, ist das überhaupt kein Problem, aber der Standard ist Tempo 30, weil dort eine hohe Verkehrssicherheit und hohe Lebensqualität für alle gewährleistet ist.
Wagen wir vielleicht noch einen Ausblick in die Zukunft des Radverkehrs? Kopenhagen wird unter anderem als eine der Vorzeigestädte in Sachen Radfahrverkehr immer wieder genannt und hergezeigt. Was macht diese Stadt anders, dass sich der Fahrradverkehr dort in dieser Form etabliert hat?
Kopenhagen ist insofern ein gutes Beispiel, weil natürlich auch Kopenhagen nicht immer eine Fahrradstadt war. Es wäre vereinfacht zu sagen, naja, da ist die Welt halt anders, war immer schon so. Nein, Kopenhagen hat dezidiert eine Entscheidung getroffen und Fahrradverkehr hat dort einfach generell einen sehr hohen Stellenwert. Das zeigt sich, dass Fahrradinfrastruktur viel Platz bekommt, dass es eine gute Infrastruktur gibt, dass Fahrradfahren im öffentlichen Raum sehr sichtbar ist. Um nur ein ganz kleines Beispiel zu nennen, wenn im Winter der Schnee geräumt wird, werden zuerst die Radwege geräumt.
Dann und in Österreich werden die Radwege zugeschaufelt. Ja.
Wenn es schlecht geht. Mhm. Genau, es zeigt sich an vielen kleinen Maßnahmen, wie gesagt, gute Infrastruktur. Es gibt eine grüne Welle für Radverkehr. Es gibt eine gute Abstimmung auch mit den Vororten. Das heißt, es gibt gute und schnelle Radverbindungen von den Vororten ins Zentrum. Und ganz zentral in Kopenhagen, aber nicht nur in der Stadt selbst, sondern auch in der Metropolregion, ist das Thema Infrastruktur. Kopenhagen hat einen Ausbauplan für Radschnellwege vom Umland sozusagen ins Stadtzentrum bis 2045. Da sollen 850 Kilometer Radschnellwege entstehen. 200 gibt es schon, 850 sollen bis 2045 gebaut werden. Und das wird auch evaluiert und es zeigt sich, dass dieser Ausbau Effekte hat. Im Vorher-Nachher-Vergleich von seinem Radschnellweg hat sich gezeigt, dass im Durchschnitt plus 23% mehr Radfahrende diese Infrastruktur benutzen.
Ist es möglich in Österreich, also in den großen Städten oder in Ballungszentren wie Wien, Linz oder Graz oder ähnlichen Städten, diesen Status zu erreichen? Und was wäre dazu notwendig?
Ich glaube, es ist möglich und ich glaube, es wird auch immer wichtiger werden. Es gibt auch erste Schritte und Anzeichen in diese Richtung. Die Stadt Salzburg hat zum Beispiel einen Masterplan Radfahren ausgearbeitet, möchte sukzessive investieren. Andere Bundesländer, Niederösterreich, Vorarlberg investieren zum Beispiel auch massiv in Radschnellverbindungen. Das hat nicht nur, aber auch mit der Ausbreitung von Elektrofahrrädern zu tun. Das Potenzial von Elektrofahrrädern ist meiner Meinung nach sehr hoch, einfach deswegen, weil es den Radius sozusagen, den man im Alltag fahren kann, ohne völlig erschöpft am Ziel anzukommen, maßgeblich ausweitet.
Das auf, kann man welche, aber nur, auf welche Distanz würden Sie sagen?
Am Beispiel Kopenhagen hat sich gezeigt, dass auf diesen Radschnellwegen die durchschnittliche Fahrraddistanz 11 Kilometer ist. Das ist sehr viel. Mhm. In Österreich ist meines Wissens die durchschnittliche Raddistanz irgendwo bei 4 Kilometer und eine Erhebung in Vorarlberg hat gezeigt, dass, ich weiß den Prozentsatz nicht genau, aber um ein Viertel oder bis zur Hälfte, je nach ob es ein Arbeitsweg oder ein Alltagsweg ist, E-Bike-Fahrende sozusagen länger unterwegs sind, also weiter unterwegs sind. Das heißt, hier gibt es ein sehr hohes Potenzial, aber dieses Potenzial kann man nur dann abschöpfen, wenn es auch die entsprechende Infrastruktur gibt. Und die passende Infrastruktur für E-Bikes sind Radschnellwege, sind kreuzungsfreie, breite Wege, wo man sozusagen schnell zum Zielort kommt. Und das ist einerseits von den Umlandgemeinden in den nächsten Ballungsraum, aber es ist auch andererseits ein guter Radweg zum öffentlichen Verkehr, zum Beispiel zu Bahnhaltestellen. Mhm. Das halte ich nämlich auch für sehr wichtig, dass der öffentliche Verkehr durch den Trend zum Elektrorad das Einzugsgebiet der Haltestellen wahnsinnig stark ausweiten kann.
Mhm. Das heißt konkret, wenn Sie 3 oder 4 Rahmenbedingungen verbessern würden, wo würden Sie konkret ansetzen?
Also für mich das Um und Auf ist das Thema Infrastruktur. Da tut sich was in Österreich. Es hat dieses Jahr meines Wissens erstmals eine umfassende Investitionsstudie wurde veröffentlicht, die sich angeschaut hat, wie viel müsste man bis zum Jahr 2030 investieren, damit man ein Radzielnetz bis zu dem Zeitpunkt ausgebaut hat. Da kommt heraus, dass es bis zum Jahr 2030 rund 6,2 Milliarden Euro an Investitionen wären. Rund 90% dafür für Radwege, also lokal, regional, Freizeitverkehr etc. Wenn man sich das aufs Jahr runterrechnet, dann landet man bei 696 Millionen Euro pro Jahr für Radverkehr. Das klingt viel, ist aber im Vergleich zu anderer Infrastruktur gar keine unbezahlbare Summe. Zum Beispiel allein in den Ausbau der Straßeninfrastruktur, also den Straßenbau, fließen in Österreich pro Jahr rund 4 Milliarden Euro, also deutlich mehr. Das heißt, das ist das Thema Nummer eins, Ausbau der Infrastruktur, maßgeblich. Thema Nummer zwei, ich glaube, dass Betriebe, Unternehmen, Arbeitgeber eine sehr wichtige Rolle haben. Einfach nur deswegen, weil Arbeitswege unter der Woche an Werktagen der wichtigste Wegzweck sind und unsere Routinen sehr stark prägen. Mhm. Und so wie wir zum Arbeitgeber sozusagen kommen, da ist auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir uns so auch in der Freizeit bewegen. Und da gibt es auch schon sehr viele Erfolgsbeispiele in Österreich, wie durch betriebliches Mobilitätsmanagement erreicht wird, dass viele Beschäftigte eben nicht alleine im Auto sitzen, zum Arbeitsplatz fahren müssen, sondern Möglichkeiten geschaffen werden, wie man zum Beispiel mit dem öffentlichen Verkehr, mit Fahrgemeinschaften oder eben auch mit dem Fahrrad gut zur Arbeit kommen kann. Das heißt, Ausbau von Abstellmöglichkeiten, eine Dusche am Arbeitsort, mhm, ein Jobrad, E-Bike etc. Das halte ich für sehr wichtig, dass man könnte sagen, dass große Betriebe in Österreich ab 50 Beschäftigten zum Beispiel verpflichtend ein betriebliches Mobilitätsmanagement umsetzen müssen, ein Konzept erarbeiten müssen, sich anschauen müssen, wie kommen die Beschäftigten überhaupt zum Betriebsstandort. Und der dritte wichtige Punkt ist, glaube ich, die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und da sind wir dann beim Thema StVO. Wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung wurde gemacht. Da gibt es noch weitere Schritte zu tun. Ich halte Tempo 30 als Standardgeschwindigkeit im Ortszentrum für den entscheidenden Schritt, wenn ich mir jetzt eine Maßnahme aus diesem Komplex StVO aussuchen müsste.
Ich darf noch auf eine andere Studie des VCÖ kurz eingehen, nämlich über die gesellschaftlichen Kosten des Verkehrs. Da schneidet der Autoverkehr im Verhältnis zum Rad- und Fußgängerverkehr ja sehr schlecht ab. Können Sie das unseren Hörern ganz kurz erläutern und dann erklären, warum angesichts dieser Zahlen nicht schon längst alle Priorität auf dem Rad- und Fußgängerverkehr, vor allem in Ballungszentren, liegt?
Beim Thema gesellschaftliche Kosten des Verkehrs geht es unter anderem um sogenannte externe Effekte. Externe Effekte sind Effekte, die nicht von den Nutzenden selbst getragen werden, sondern auf die Allgemeinheit, auf die Gesamtgesellschaft übertragen oder abgewälzt werden. Und das geht in beide Richtungen, sowohl in der Form externe Kosten als auch in der Form externer Nutzen. Und da ist es jetzt so, dass beim Autofahren also hohe externe Kosten entstehen, einfach nur dadurch, weil Autos zum Beispiel verursachen viele Unfälle, viel Lärm, viel Luftverschmutzung, Klimaschäden, Erdölabhängigkeit etc. Umgekehrt verursacht viel Radverkehr für die Betroffenen, also für die Radfahrenden, eine positive Effekte auf die Gesundheit und insgesamt positive Effekte auf die Verkehrssicherheit. Das alles hat zum Ergebnis, dass wenn man die externen Effekte von Autofahren und Radfahren sozusagen vergleicht, kommt man zum Schluss, dass 100 Kilometer im Auto externe Kosten für die Gesellschaft von rund 16 Euro verursachen. Umgekehrt 100 Kilometer mit dem Fahrrad verursachen externe Nutzen für die Gesamtgesellschaft von 18 Euro. Mhm. Deswegen ist es so, dass Radfahren, müsste man sagen, eigentlich eine Win-Win-Win-Situation für die Gesamtgesellschaft ist. Win-Win-Win deswegen für die Privatperson bessere Gesundheit, geringere Kosten, für die Gesellschaft an sich weniger Verkehr, höhere Verkehrssicherheit, geringere Kosten für das Gesundheitssystem und drittes Win für die Umwelt, aktiver Beitrag zum Klimaschutz.
Und warum ist dann der Fahrrad- und Fußgängerverkehr in Österreich noch nicht in der allerhöchsten Prioritätsstufe angelangt?
Da sind wir bei den gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ich glaube, das hat viel mit den letzten Jahrzehnten, mit Entwicklungen zu tun, die sehr, ich sage jetzt mal, langatmig sind und sich schleppend und über Jahrzehnte hinweg so etabliert haben und eben leider, muss man oft sagen, nur sehr langsam auch dann wieder in eine andere Richtung entwickeln lassen. Deswegen ist die aktuelle StVO-Novelle ein kleiner, aber ein wichtiger Schritt. Von heute auf morgen wird es nicht gehen, aber ich glaube, dass man jetzt auch in der aktuellen Situation sowohl Klimakrise als auch Erdölkrise, Energieabhängigkeit immer deutlicher vor Augen geführt bekommen, dass wir uns bewegen müssen, dass wir eine Transformation in Richtung eines klimaverträglichen Verkehrssystems brauchen, dass das auch bei der Bevölkerung immer stärker ankommt. Und ich hoffe doch, dass wir das bis zum Jahr 2030 hinbekommen.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, was halten Sie von der Helmpflicht für Fahrradfahrer?
Ich bin absolut dafür, dass Radfahrende immer und überall Helme tragen können und wenn sie das wollen und wenn sie sich dadurch sicher fühlen. Es ist überhaupt keine Frage, dass Helme eine positive Wirkung haben, die Verkehrssicherheit erhöhen, den Schaden im Fall von Verkehrsunfällen reduzieren. Also absolut für Helme. Eine Helmpflicht an sich halte ich aber für kontraproduktiv. Einfach nur deswegen, weil durch eine Helmpflicht bzw. durch einen Helm kein einziger Unfall verhindert wird. Helme reduzieren die Folgen von Unfällen, aber nicht Unfälle an sich. Und im Endeffekt ist es eine Sache, dass wenn man eine Helmpflicht einführt, werden viele Leute aufs Radfahren verzichten, weil sie sich denken, naja, dann werde ich gestraft, aber ich will keinen Helm anziehen. Es ist ein Thema für Versicherungen. In Summe wird das einfach nur dazu führen, dass es viele Versicherungsfälle gibt, dass es Verunsicherung gibt, dass viele Leute aufs Radfahren verzichten. Und was dann in Summe wiederum die Verkehrssicherheit reduziert, weil es gibt in der Verkehrswissenschaft den interessanten Effekt, der Safety in Numbers genannt wird. Und der sagt aus, dass umso mehr Radfahrende unterwegs sind, umso geringer die relative Unfallwahrscheinlichkeit. Einfach nur deswegen, weil dann Radfahrende sichtbarer im öffentlichen Raum sind, weil sozusagen Autofahrende besser auf Radfahrende aufpassen und auch einfach damit rechnen, dass ein Radfahrender überall um die Ecke biegen kann. Dadurch erhöht sich die Sicherheit. Umso weniger Radfahrende im öffentlichen Raum unterwegs sind, umso höher das Unfallrisiko für den Einzelnen.
Okay. Es war zwar schon kurz Thema, aber ganz konkret gefragt, ist der Platz für alle Verkehrsteilnehmer gerecht verteilt oder braucht es hier Veränderungen und wenn ja, zu wessen Gunsten?
Nein, ich glaube, derzeit ist der Platz, die öffentliche Fläche nicht gerecht verteilt. Über die letzten Jahrzehnte hat sich eine Dominanz des Privatautos im öffentlichen Raum durchgesetzt. Das ist nach wie vor so. Private Fahrzeuge, die im öffentlichen Raum abgestellt sind, nehmen sehr viel Platz ein. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man Privathaushalte fragen würde, wie viel wären sie bereit zu zahlen, um diese öffentliche Fläche für andere Nutzungen zur Verfügung zu haben, glaube ich, wären sehr viele bereit, dafür viel Geld zu zahlen. Das ist nicht so, da hat das Auto nach wie vor ein Privileg. Und deswegen glaube ich, dass die Fläche im öffentlichen Raum derzeit noch nicht gerecht verteilt ist.
Ja, mit dieser Novelle zur Straßenverkehrsordnung ist ein erster Schritt getan, um Radfahren attraktiver und sicherer zu machen. Viele weitere Schritte werden folgen. Folgen müssen, alleine, um alle unsere Klimaziele und eine gerechte Verteilung des Platzes auf der Straße zu erreichen. Der große Vorteil? Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir können, wo immer es geht, darauf umsteigen. Die deutsche Autorin Katja Diehl nennt das so schön und treffend Autokorrektur. Um die kommen wir nicht herum. Der Kampf geht also weiter. Damit war es das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören. Josef Kleinrad steigt jetzt aufs Rad und wünscht für heute einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Ende.